Herzlich willkommen zu unserer Sendung Sie zu Hause und vor allem Sie hier im Studio. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Wir diskutieren heute wieder über die Schlagzeilen, die Themen und die Menschen dieser Woche.
Es ist der vielleicht größte Kunstraub der jüngeren Geschichte. Einbrecher erbeuten aus dem grünen Gewölbe in Dresden Juwelen von unschätzbarem Wert. Zu Gast im Studio Heide Rezipa-Zabel. Der Ton verschärft sich. Kurz vor Ende der Abstimmung über den SPD-Vorsitz nehmen die gegenseitigen Attacken zu. Wie gefährlich wird die Entscheidung für die GroKo? Schwere Anschuldigungen gegen Prinz Andrew. Es geht um den Epstein-Skandal und Vergewaltigungsvorwürfe. Ich kann definitiv sagen, das ist nie passiert.
It never happened.
Wie sehr beschädigt die Affäre das britische Königshaus? Vor dem AfD-Parteitag. Kommt es am Wochenende zum Machtkampf zwischen dem radikalen Höcke-Flügel und moderaten Kräften? Fragen an den AfD-Parteichef Jörg Meuthen. Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Die Finanzexpertin Sandra Navidi, der Fokusautor Jan Fleischauer und der Publizist Albrecht von Lucke.
Und mit meinen Kommentatoren würde ich gerne beginnen. Und zwar immer mit der schönen Frage, Herr Fleischauer, wer war Ihr Gewinner dieser Woche?
Markus Söder.
Der eine Rede gehalten hat auf dem Parteitag der Schwesterpartei.
Genau, bei der CDU eben noch bayerischer Holzklotz, ja, jetzt König der Herzen. Und da kann man mal sehen, wenn man eben durch die bayerische Rednerschule gegangen ist, und das ist ja im Wesentlichen die Bierzeltschule, wo man es schaffen muss, vor 6.000 Leuten zu reden, dass das was nützt. Also ich war da auf dem Parteitag, die Leute sind ja ganz dankbar, wenn so nach anderthalb Tagen Schwarzbrot mal einer kommt, der auch mal zwei Scherze macht.
Und wer war Schwarzbrot jetzt nochmal?
Also Frau Kramp-Karrenbauer, also gegen Frau Merkel ist jeder ein fantastischer Redner, auch Frau Kramp-Karrenbauer, ja. Aber gut, anderthalb Stunden und es wird sozusagen an jedem Milcheimer der CDU vorbeigegangen. Bildungspolitik, Sozialpolitik, Familienpolitik. Dann sind die Leute schon ein bisschen erschöpft.
Also hat Herr Söder jetzt nur eine gute Rede gehalten oder hat er sich jetzt auch ins Spiel gebracht als Kanzlerkandidat der Union? Denn das bestimmen ja die Schwestern zusammen.
Also konnte man das lesen und ich glaube, das letzte Mal, als ich bei Ihnen war, saß er hier. Und da haben Sie ihn gelöchert, die ganze Zeit, ob er nicht eigentlich der richtige Mann wäre. Das hat er ganz gerne gehört, aber natürlich mal abgestritten. Naja, im Ernst, ist es zu früh.
Aber es ist nicht ausgeschlossen, oder?
Nein, in 6 Jahren.
Also in 6 Jahren?
Na gut, jetzt ist erst mal 2 Jahre große Koalition, dann wird gewählt. Und ich glaube, das Problem, was Markus Söder hat, dass die Leute ihn natürlich so ein bisschen unseriös finden.
Nein, Herr von Lucke, Sie finden Markus Söder nicht unseriös, oder?
Nein, ich finde, dass er ein Chamäleon ist. Ein bemerkenswertes Chamäleon. Und das hat er wieder unter Beweis gestellt. Aber Herr Fleischauer hat völlig recht. Vor dem Hintergrund dieses Parteitages war es nicht so wahnsinnig schwer zu glänzen. Das ist ja das Bemerkenswerte gewesen. Es haben sich gewissermaßen am Tag davor viele Leute aus dem Rennen genommen. Zuallererst Friedrich Merz, der einen unwahrscheinlichen Auflauf hatte und sagte, ich werde fast einen kleinen Putsch wagen. Wir können ja noch die Worte des grottenschlechten Erscheinungsbildes der Koalition quasi mitbuchstabieren. Das ist eine grottenschlechte Koalition. Und am Tag der Entscheidung hat er dann zur Überraschung aller seine absolute Loyalität mit AKK, mit der Kanzlerin und der Regierung unter Beweis gestellt, beziehungsweise verbal zum Ausdruck gebracht. Damit war die Luft raus und er war derjenige, der schon gewissermaßen den Hut, den er eigentlich überhaupt erstmal ins Rennen schmeißen, in den Ring werfen wollte, wieder gezogen hat. Kramp-Karrenbauer in der Tat, das ist ein Problem, hat eine lange, lange, lange Rede gehalten, die sie nicht stärker gemacht hat.
Aber auch nicht schwächer.
Doch, in der Tat, sie hat sie erheblich schwächer gemacht. Und ich glaube, wenn Herr Fleischauer heute die Rede der Kanzlerin gesehen hätte,
im Bundestag,
dann würde er sein Urteil revidieren. Denn die eigentliche Gewinnerin ist meines Erachtens Angela Merkel. Angela Merkel hat eine sehr, sehr starke Rede gehalten. Und das ist auch ihre Kunst. Sie hat manches Mal überrascht. Er hat ja völlig recht. Sie ist keine gute Rednerin grundsätzlich. Sie hat uns oftmals sehr gelangweilt. Aber die heutige Rede war eine dramaturgisch so angelegte Rede, dass sie von den großen globalen Problemen kam und deutlich machte. Und das ist das Interessante, dass sie noch immer aus dem Machtzentrum spricht. Und AKK hat eine in der Tat völlig zusammenhanglose Rede gehalten, über die Felder gehend. Das hat den Parteitag nicht mitgerissen.
Also das,
Und also so steht gewissermaßen Merkel nach diesem Parteitag als die Kanzlerin weit stärker da als ihre eigene Partei. Und die Ratlosigkeit, wer die nächste Kanzlerkandidatin sein wird, die bleibt.
Also Herr Söder hat sich jedenfalls nicht geschadet, sagen Sie. Frau Kramp-Karrenbauer ist so gewesen, wie man sich das denkt, hat aber nicht mitgerissen. Und ist Herr Merz jetzt eigentlich aus dem Kandidatenrennen raus? Das wollte ich gerne noch wissen.
Naja, er hat sich, so. Das denke ich auch. Also sagen wir mal so im engeren Sinne, es wurde ja so schön gleich getitelt, Söder ist der neue Merz. Das war ganz treffend. Weil natürlich der Wunsch nach einer Projektionsfläche, der überall zu greifen ist, natürlich mit Söder, da hat Fleischhauer recht, natürlich sofort die nächste Projektionsfläche gefunden hat. Die große Frage ist nur, und das macht es so ungemein spannend, ich glaube auch, dass für Söder die Wahl im nächsten Herbst zu früh kommt, dass er, der ist 52, der hat die letzte Wahl in Bayern nicht gerade grandios geschlagen, er muss sich in Bayern, und das will er eigentlich auch erst noch mal richtig bewähren. Und dann ist die große Frage, wer ist derjenige in einem Jahr, den Federhandschuh wirklich aufnimmt. Denn ich bin ganz sicher, in den Reihen der CDU werden die Attacken gegen Annegret Kramp-Karrenbauer nicht aufhören. Das wird weitergehen.
Also die Enttäuschung über Herrn Merz, die war ja auch spürbar. Ich glaube, ich habe beim Kollegen Tichy, der nun wirklich ein Merz-Fan ist, gelesen, das ist so wie der Junge, der auf den Sprungturm steigt, ne? 5 Meter hoch, und die Riesen-Arschbombe angekündigt hat. Ne? Und dann steht er da oben und alle rufen, spring doch, spring doch. Und er traut sich nicht und geht hinten wieder runter. Ja. Das ist ein bisschen das Drama von Friedrich Merz.
Frau Navidi, Ihr Spezialgebiet sind unter anderem eben internationale Finanzmärkte. Da kennt sich ja Friedrich Merz aus. Wäre er Ihnen denn deshalb auch ein guter Kanzlerkandidat der Union? Wollen Sie noch für den abgesenkten Herrn Merz hier eine Lanze brechen?
Herr Merz ist sicherlich außerordentlich kompetent. Er versteht die globalen Zusammenhänge. Er ist bestens vernetzt. Er würde insofern Deutschland sicherlich sehr gut repräsentieren können. Auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Bauchschmerzen, wenn jemand, der von dem größten Finanzkonglomerat der Welt, also Finanzverwalter, kommt, wenn der direkt danach ein politisches Amt übernimmt.
Selbst Sie haben Bauchschmerzen? Oder gerade Sie, weil Sie wissen, was da passiert.
Ja, ich würde so einer Person nicht unterstellen, dass sie absichtlich Interessenkonflikte geltend macht oder Dinge tut, die nicht koscher sind. Aber ich glaube, auch auf ganz unbewusster Ebene wäre jeder in dieser Position gefährdet, da manchmal gewisse Linien zu überschreiten, die ja nicht immer schwarz-weiß sind, sondern die oft so schwammig sind.
Wir werden gleich noch über internationale Finanzen reden, aber vorher müssen wir doch noch mal, Herr von Lucke, über den vielleicht zweiten Gewinner in dieser Woche reden. Noch ist das ja nicht, aber Olaf Scholz, es sieht so aus, als ob der jetzt am Wochenende SPD-Vorsitzender wird. Oder glauben Sie, dass sich das andere Team noch vor ihn schiebt?
Nein, das glaube ich auf keinen Fall. Und zwar auch eher dank der Schwäche der anderen Kandidaten. Das ist ja das eigentlich Ironische. Olaf Scholz ist ja nicht derjenige, der, denn seine Rede muss er erst halten, der uns auf dem nächsten Parteitag Anfang Dezember überraschen wird. Da habe ich allergrößte Zweifel. Olaf Scholz wird danach sofort wieder die Frage haben, ist er der richtige Parteivorsitzende? Aber die Gegner auf der Linken sind so schwach. Und Norbert Walter Borjans hat den ganz großen Fehler gemacht, dass er gleich anfangs sagte, wir brauchen eigentlich gar keinen Kanzlerkandidaten mehr für die SPD. Wenn das der Spitzenkandidat im Rennen um den Parteivorsitz sagt, dann mag das eine richtige Beurteilung der Lage sein. Es darf bloß der SPD, zukünftige SPD-Vorsitzende nicht sagen, weil er damit der Partei die Kampfkraft von vornherein entzieht. Und das ist Olaf Scholz' Stärke, es ist die Schwäche seiner Konkurrenten, und ich glaube von daher, und das ist auch das, was in dieser Woche zusammenwirkte, das Auftreten von Scholz auf der einen Seite in der Haushaltsdebatte, dann Merkels Auftritt in der Generaldebatte, hat dem Land, glaube ich, und auch den SPD-Mitgliedern noch einmal gezeigt, wir fallen ein Stück weit als SPD mit den anderen beiden im Zweifel sofort unter 15%. Und das ist nicht eine Wahlempfehlung für Norbert Walter Borjans und Saskia Essen.
Und der Scholz wird die SPD dann retten, wenn er Parteivorsitzender
ist? Das wird er natürlich nicht. Und deswegen hat er noch viel größere Probleme. Er hat das riesige Problem wie Annegret Kramp-Karrenbauer. Das wird das gleiche Problem sein. Das ist ja das Ironische. Wir haben ein doppeltes Vakuum weiter an der Spitze. Die SPD bleibt eine zutiefst gespaltene Partei. Die Jusos, die da einen sehr, sehr linken Parteitag gemacht haben, grundlegend andere Forderungen aufgestellt haben als die Altpartei, werden weiter gegen Scholz halten. Also Scholz muss die Partei erst hinter sich bringen. Und dafür hat er dann auch ein Jahr Zeit. Ich zweifle jedoch daran, dass es ihm gelingt.
Sie wollen etwas Nettes über die SPD sagen, Herr Fleischhauer?
Habe ich Sie? Nee, ich habe einen Grundsatz. Nicht schlecht reden auf Leute, die am Boden liegen und bedrohte Minderheiten sind. Und ich meine, ja, ist doch wirklich so. Schon bei der SPD, ich finde, es macht als Kolumnist keinen Spaß. Und ich glaube, ich habe die letzten Kolumnen alle, also natürlich über die Grünen geschrieben, als eine aufstrebende Kraft und dann nicht über die armen Sozialdemokraten.
Aber die haben doch jetzt dieses Kandidaten, diese Castingshow der Kandidaten gehabt. Hat sie das nicht elektrisiert? Nein?
Diese bittere Ironie von ihrem Wort, elektrisiert.
Nein, das ist gemein
von Ihnen, Frau Maischberger. Das Wenn wir beide auf die Straße gehen würden und würden fragen, da gibt es jetzt vier Leute, die Parteivorsitzende werden wollen, und wir lesen euch auch die Namen vor. Kennt ihr die?
Na, Scholz, ja.
Scholz, ja, da können 60-70% kennen Scholz.
Hier in Nordrhein-Westfalen Norbert Walter-Borjans, ja, auch. Der Mann, okay, der die Steuer-CDs genommen hat.
Auch die Idee mit dieser Doppelspitze hat mir nie eingeleuchtet. Nur weil das jetzt einmal bei den Grünen geklappt hat. Übrigens nach vielen, vielen, vielen Fehlversuchen. Wir erinnern uns an grünen Doppelspitzen, wo sie sich spinnefeind waren. Jetzt haben sie einmal diese Superspitze.
Ja.
Und? War harmonisch. Jetzt denken die Sozialdemokraten, wenn wir das auch machen, fliegen uns die Herzen zu. Wird natürlich nicht so sein. Sie können wahrscheinlich die beiden Kandidatinnen nennen per Namen, ne?
Die beiden jetzt gegen Scholz antretenden,
ja.
Norbert Walter-Borjans, Saskia Esken.
Und
Clara Geiwitz ist die, man darf ja auch dazu sagen, dass Olaf Scholz auch nicht alleine antritt, das vergisst man allzu schnell. Aber in der Tat sind es vier Kandidaten, von denen man einen im Wesentlichen kannte, Olaf Scholz. Bloß Olaf Scholz ist leider, und das macht es aus, wir machen ja hier nicht nur Unterhaltung, wir machen ja auch eine Analyse.
Absolut.
Olaf Scholz wird mit großer Schwierigkeit, ja, kabarettistisch gute Einlagen, aber jedenfalls wird Olaf Scholz meines Erachtens allergrößte Schwierigkeiten haben, die Partei nach dem Parteitag hinter sich zu
versammeln. Das haben Sie ja gesagt. Stimmen Sie da denn zu? Also, weil wenn man am Ende dann eines solches Verfahrens einen Chef und eine Chefin hat, dann hofft man ja, dass dann Ruhe einkehrt. Glauben Sie das nicht?
Nee, da bin ich natürlich mit ihm einer Meinung. Es gibt also erstens so eine wirklich depressive Note in der SPD. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich komme aus einem SPD-Urhaushalt. Mhm. Ja. Und wie meine Mutter immer mitgelitten hat bei allem. Und es gibt natürlich auch so eine Art Selbstbeschäftigung, die auch in die Selbstzerfleischung ja zum Teil geht. Und immer leiden alle am Vorsitzenden. Das war übrigens schon so bei Willy Brandt, lustigerweise. Also, was ja heute vergessen wird, das ist ja der Urheilige der Sozialdemokratie, dass damals die 68er gegen Willy Brandt auf die Straße gegangen sind. Den Mann, der die Notstandsgesetze in Deutschland durchgesetzt hatte und den radikalen Erlass. Und wie haben sie alle gelitten in der SPD an diesem schrecklichen Kanzler? Und als er dann in seiner Melancholie versank und dann der große Ehrenvorsitzende war, da war dann alles wunderbar.
Keine guten Aussichten für egal wen jetzt die SPD an ihre Spitze wählt. Frau Navidi, Ihr Thema ist die SPD nicht, das haben Sie uns gesagt. Ihr Thema ist aber das Geld. Das hat dann wieder was mit dem Olaf Scholz zu tun, der nicht verhindern kann, dass für die deutschen Sparer, vielleicht die Verlierer dieser Woche, nach den Nullzinsen jetzt auch bei den Banken Strafzinsen kommen. Das heißt, die Bank gibt mir nichts mehr, wenn ich mein Geld dahin bringe. Im Gegenteil, es gibt die ersten Banken, die sagen, wenn du dein Geld bei uns haben willst, ab dem ersten Euro zahlst du bitte an uns. Ist daran nur die Zentralbank Europas schuld oder wer ist eigentlich schuld daran?
Nein, die Zentralbank im Grunde genommen hat Zeit gekauft durch die lockere Geldpolitik und hat versucht zu kompensieren, das, was die Politik versäumt hat zu tun. Denn die Politik agiert ja immer nur sehr kurzfristig in Wahlzyklen und hat es versäumt, unpopuläre Maßnahmen durchzuführen.
Und das heißt, wenn Sie, also Sie sagen ja lockere Geldpolitik, das ist ja auch, man druckt ein bisschen Geld, nein? Also man überschwemmt den Markt mit Geld letztlich.
Genau, also man kann die Zinsen runtersetzen oder man kann Staatsanleihen kaufen und damit Staaten Liquidität verleihen. Aber Sinn und Zweck der lockeren Geldpolitik, ob man jetzt Zinsen zum Beispiel runtersetzt oder was auch immer man für Mittel einsetzt, ist es, Geld unter die Leute zu bringen. Wenn man auf dem Konto keine Sparzinsen mehr bekommt, dann soll man das konsumieren, dann soll man andere Anlagen, also man soll es in den Wirtschaftskreislauf geben, um Unternehmen zu stützen und Konsumenten zu schaffen, damit die Konjunktur wieder in Schwung kommt.
Was stattdessen ja offensichtlich vielfach passiert ist, das Geld geht irgendwo hin. Es gibt zwei Bestseller im Moment auf den Hitlisten ganz oben, die sich mit dem nächsten Crash beschäftigen. Sind das Hirngespinst, dass das Panikmache, oder stehen wir tatsächlich vor einem solchen nächsten großen Crash?
Ich habe ja mal für einen Crash-Philosophen gearbeitet, Nouriel Roubini. Also ich kenne mich in der Branche relativ gut aus. Ich würde schon sagen, dass die Welt 10 Jahre nach der großen Finanzkrise 2008 wesentlich komplexer und fragiler geworden ist. Es gibt also sehr viele Schwachstellen und eine Finanzkrise wird sicherlich irgendwann einmal kommen. Aber es gibt sehr viele Variablen in dieser Rechnung und niemand kann genau sagen, was diesen Crash auslösen wird und wann er eintreten wird.
Aber es wird einer kommen. Das ist aber für Sie auch klar.
Ja, das ist für mich klar. Aber es macht natürlich einen Unterschied. Kommt er nächstes Jahr oder kommt er in 10 Jahren oder in 25 Jahren?
Und Crash heißt, dass dann alle betroffen sind oder nur die Reichen, die dann an der Börse ein bisschen Geld verlieren?
Das kommt drauf an. Werden zum Beispiel, wird es Unternehmenspleiten gehen, reihenweise, sodass Banken Kreditausfälle haben und dass vielleicht einige Banken pleite gehen, die dann wieder gerettet werden von der Regierung? Oder wird es wieder einen systemischen Crash geben, wie damals ausgelöst worden ist durch die Lehman-Pleite? Dann würden die Dominos fallen durchs System und wahrscheinlich noch schneller und dramatischer als bei der letzten Krise, denn die Welt ist jetzt viel verbundener als noch vor 10 Jahren.
Gut, das ist ein bisschen gedämpft sozusagen. Der Crash steht unmittelbar davor, aber trotzdem klare Worte zu dem, was uns bevorstehen kann.
Ja, also ich würde nicht sagen unmittelbar.
Aber auf jeden Fall irgendwann. Danke erstmal für die Einschätzung. Ich habe gleich Herrn Meuthen hier zu Gast. Herr von Lucke, am Wochenende ist der Parteitag der AfD. Dieser Parteitag beschäftigt sich in erster Linie mit Führungsfragen. Und es gibt einen Machtkampf zwischen den unterschiedlichen Lagern und unterschiedlichen Köpfen, glauben Sie? Herr Meuthen wird am Wochenende wieder als einer von beiden Vorsitzenden gewählt.
Ja, er hat ja offensichtlich großes Glück, der gute Herr Meuthen, denn seine Gegenkandidatin ist zu schwach, als dass sie ihn wirklich gefährden könnte. Und der eigentliche Kampf wird auf dem anderen Platz ausgetragen. Und das macht es so ungemein spannend. Herr Meuthen hat eine Gegenkandidatin. Er ist ja derjenige, der sich, glaube ich, noch jüngst nannte, als denjenigen, der jedem Extremismus in der Partei wehrt. Ich nenne ihn das bürgerliche Feigenblatt der AfD. Denn die Gegenkandidatin hat gesagt, das, was früher Hitlers Schnauzer war, ist heute Merkels Raute. Das zeigt also, welche Extremismen mittlerweile um den Parteivorsitzenden der AfD kandidieren. Und gesagt, wir sind eigentlich längst ein gleichgeschaltetes Land. Das ist schon bemerkenswert. Also wir haben die Machtergreifung à la Hitler schon vollzogen. Das hat
und
sie
Merkel ist der Hitler, das habe ich jetzt richtig verstanden.
Merkel ist Hitler. Die Raute von Frau Merkel ist mittlerweile der Schnäuzer von Hitler. Das ist die Gegenkandidatin von Herrn Meuthen. Ich glaube, da wird er obsiegen, weil die Vernunft der AfD groß genug ist. Die große Frage ist die, und das macht die Frage Gauland so spannend. Gauland hat ja jetzt zurückgezogen, sein Mitvorsitzender. Und da gibt es einen hochspannenden Kampf. Der Kampf nämlich um die Frage, ob der Mann des Flügels, beziehungsweise ein Rechter aus, ich sag mal sogar ein moderaterer Rechter noch, als der eigentliche Höcke-Flügel aus dem Osten, Tino Chrupalla, ob er gegen, ich würde ihn den freien Radikalen der Bundestagsfraktion, nämlich Gottfried Curio, der in seinen Reden, fulminanter Redner übrigens, ja, aber der Star des YouTube-Kanals ist, der Mann, der von den AfD-Rednern am meisten geklickt wird, der also von Messermigration spricht, der also gewaltig flammende Hetzreden hält. Die große Frage wird sein, der tritt auf den zweiten Posten an. Und die große Frage ist, und das macht es so ironisch, Alexander Gauland hat heute gerade vor wenigen Stunden ja gesagt, er wird nicht antreten, denn er hatte sich bis zum Schluss vorbehalten, um noch einmal einen solchen Gau wie vor 2 Jahren, als Frau Wittgenstein beinahe gewählt worden wäre, wo er selber dann seinen Hut in den Ring warf, zu verhindern. Er hat gesagt, ich werde es noch überlegen, jetzt tritt er nicht an. Es kommt also genau zu dieser Machtprobe und ich bin sehr gespannt, ob es Herrn Chrupalla gelingt, der ein eher dürftiger Redner ist, dem furiosen Curio, der uns sicherlich mit einem richtig schönen Rechtsparcours überraschen wird, etwas entgegenzusetzen. Und dann würde man sehen, wie gierig der besagte Haufen ist, von dem Alexander Gauland redet. Er spricht ja von der AfD als gierigem Haufen. Ich bin ganz gespannt, wie sehr es in der AfD diesmal gärt.
Gut, dann wollen wir doch jetzt auch den Bundessprecher, so heißt das bei der AfD, wenn man Parteichef ist, den Bundessprecher Jörg Meuthen selber fragen. Herzlich willkommen, Herr Meuthen. Hallo, Herr Meuthen. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, sind Sie also am Sonntag, wenn der Parteitag am Samstag beginnt, sind Sie dann noch AfD-Chef?
Das werden 600 Delegierte entscheiden.
Was glauben Sie denn?
Ich bin optimistisch.
Wollen Sie es denn sein?
Wenn ich es nicht wollte, würde ich ganz bestimmt nicht antreten. Ich mache das gerne. Es ist ein mühseliger Job, aber es ist auch ein, eine sehr schöne Aufgabe, die mich sehr fordert und die ich mit zunehmender Freude mache. Ich mache das jetzt seit dem Essener Parteitag, dem legendären 2015.
Ja.
Und das auch ein Parteitag, ist schon eine lange Zeit.
Auch ein Parteitag. Die AfD hat ja wirklich ein Händchen darin, Vorsitzende abzusägen. Also erst hat Frau Petri Herrn Lucke abgesägt, nicht den. Dann haben Sie, Frau Petri, mit anderen zusammen abgesägt. Und kann es sein, dass Sie irgendwann mal der Nächste sind dann?
Also der Job eines Parteichefs ist immer eine Aufgabe auf Zeit. Mhm. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Es kann nun sein, dass man selber sagt, wie Herr Gauland das jetzt tut, ich möchte jetzt nicht mehr kandidieren. Kein Mensch hat Herrn Gauland abgesägt, das wird niemand behaupten, dem ist auch nicht so. Oder ob man eben aus dem Amt dann wirklich abgesägt wird, weil man noch will, aber die Partei das nicht mehr will.
Herr Gauland hat das, das ist offensichtlich in einer Sitzung gestern Abend beschlossen worden und heute eben publik geworden. Sein Büro sagt ja, er tritt nicht mehr an. Also das können Sie bestätigen.
Ich kann bestätigen, dass ich auf der Sprecherposition 1 und Chrupalla auf der Sprecherposition 2 antritt. Wobei das keine Hierarchie ist, sondern die sind gleichberechtigt. Und Herr Gauland hat gesagt, er tritt weder gegen mich an, noch gegen Herrn Chrupalla an.
Also er tritt nicht an.
Damit.
Es könnte ja noch sein, eben wenn ein Patt dann passiert, dass er dann noch mal doch antritt.
Also ich habe so einen flapsigen Spruch immer dazu. Man sagt, vor Gericht auf hoher See, und ich füge hinzu, und auf AfD-Parteitagen ist man in Gottes Hand. Man weiß nie, was passiert. Wir haben ja diese sensationelle Geschichte damals immer in Hannover erlebt. Mhm. Gauland hatte auch da nicht vor, reinzugehen. Es erreichte aber niemand das Quorum, und dann kam es dazu. Sowas kann passieren.
Zu den Dingen, die bei der AfD zu Besonderheiten gehören, gehört, dass Sie gar nicht mitstimmen dürfen, weil Ihr eigener Kreisverband hat Sie nicht als Delegierten auf diesen Parteitag geschickt, sondern Ihren schärfsten Kontrahenten. Was gilt ein Parteichef, der nicht mal den eigenen Kreisverband im Griff hat, Herr Meuthen?
Also Herrn Repple als schärfsten Kontrahenten zu bezeichnen, halte ich für sehr ambitioniert.
Der wollte Sie absägen.
Das ist ein Mann, der gegen den Parteiausschlussverfahren läuft, von dem ich auch glaube, es gibt viele gute Gründe, dass es erfolgreich verlaufen wird. Aber schauen Sie, ich war auch in Hannover nicht stimmberechtigt. Ich bin in den letzten Jahren oft umgezogen. Und ich bin in die Ortenau gezogen, wo mein Kreisverband ist, im letzten Jahr. Und da haben einige gesagt, jetzt löcken wir mal wieder den Stachel und mal gucken, ob wir dem da nicht einen mitgeben können. Das hat geklappt. Und stattdessen ist jetzt da Herr Repple, sei es drum, es sind 4 Delegierte von 600 und da, ich sehe das sportlich. Das ist zunächst einmal Ergebnis einer demokratischen Wahl und das respektiere ich immer.
Aber die Frage war ja, wenn man eine Partei leitet, muss man ja irgendwie schon auch Führungsqualitäten und dann auch Führungsdurchgriff haben. Das war ja die Frage. Wenn Sie nicht mal den eigenen Parteiverband, also den Kreisverband, auf Linie bringen können, wie sollen Sie dann in der Lage sein, eine Partei zu leiten?
Ich leite ja diesen Kreisverband nicht und ich bin in diesen Kreisverband reingezogen. Wenn ich mache Bundespolitik, ich mache Europapolitik. Ich bin das liebe lange Jahr bundesweit und darüber hinaus unterwegs.
Und das sind einfach.
Und dann kann ich nicht ständig in meinem Kreisverband zugegen sein. Die machen da ihr eigenes Ding. Mhm. Und das halte ich dann auch für relativ normal, dass sie sagen, wir wollen danach unsere Leute entsenden. Also ich sehe das nicht so, wie das gerne dargestellt
wird. Herr Repple hat einen Antrag auf diesem Parteitag eingebracht. Noch ist er ja nicht ausgeschlossen. Der Antrag sieht vor, dass die AfD sich für Mitglieder der NPD und der Identitären Bewegung öffnen soll. Es geht also vielleicht gar nicht um die politische Position, dass Sie da nicht heimisch sind, sondern es geht dann wirklich darum, dass Sie denen nicht rechts genug sind. Kann das sein?
Bei Herrn Repple halte ich das für durchaus möglich und bei einigen anderen aus seiner Entourage auch.
Wie tickt der so?
Ich kann Ihnen aber sagen, nun lassen Sie uns nicht lange über Herrn Repple reden, das ist kein lohnendes Thema. Ich kann Ihnen aber sagen, dass dieser Antrag, der ist ja wichtiger, die sogenannte Unvereinbarkeitsliste abzuschaffen, dass der von mir in keiner Weise gebilligt wird und dass ich mir zu 100% sicher bin, dass dieser Antrag nicht erfolgreich sein wird. Übrigens auch nicht der Singular zu 100%. Okay. Also dafür lege ich die Hand ins Feuer, dass meine Partei diese Unvereinbarkeitsliste nicht kippen wird. Und es gibt dann noch einen singulären Antrag, der bezieht sich nur auf die identitäre Bewegung. Und auch da sage ich, dieser Antrag darf nicht durchgehen und bin absolut sicher, er wird auch nicht durchgehen.
Trotzdem würde ich gerne mich damit beschäftigen, weil das ja vielleicht einen Blick eben auf die Partei auch wirft, dass es solche Kräfte gibt wie diesen Herrn Repple, über den Sie nicht so gerne reden wollen. Sie haben eine Rede gehalten Anfang Februar auf dem Landesparteitag in Baden-Württemberg in Heidenheim und haben gesagt, wer hier seine gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ausleben möchte, dem sage ich, sucht euch ein anderes Spielfeld für eure Neurosen. Also wie ticken die Adressaten? Sind das rassistische Spinner oder was wollen Sie mit gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sagen?
Schauen Sie, man muss zunächst mal schauen, wer sind die Adressaten?
Ja.
Und da haben einige gedacht, das sei jetzt der gesamte Flügel. Dem ist nicht so, sondern ich dachte an einige Leute, die da durchaus im Auditorium saßen.
Rassistische
Spinner. Ich sage zum Beispiel, ein Herr Gedeon, den ich damit spezifisch meinte, ist ein Antisemit. Ich kämpfe seit Jahren dafür, dass dieser Mann aus der Partei ausgeschlossen wird. Es läuft gerade ein Parteiausschussverfahren, das jetzt bald Entscheidungsreife hat. Da darf ich aber nicht reingehen als Bundessprecher. Das ist Sache der Partei Judikative. Das ist für mich eben eine spezifische Feindlichkeit gegenüber Menschen jüdischen Glaubens. Das halte ich für komplett inakzeptabel. Sowas hat in der AfD keinen Platz. Und ich sage auch immer wieder, ich stünde für eine solche Alternative für Deutschland nicht zur Verfügung.
Das ist eine Frage, wo die Mehrheiten sind. Sind die Mehrheiten sind eher bei denen, die Sie eben die gruppenbezogenen Menschenfeinde nennen, oder sind die Mehrheiten bei denen, die Sie glauben zu vertreten? Das, die Frage stellt sich ja, seitdem Sie eigentlich in der Partei sind, 2013 eingetreten. Die AfD von damals, die AfD von Bernd Lucke, ist das noch die Partei, die Sie heute sehen? Und wie hat sie sich verändert?
Jede Partei verändert sich im Zeitablauf, weil sich auch die Themen verändern. Nein, es ist natürlich nicht mehr die gleiche Partei.
Wo ist
nur schauen
der
Sie, die Medien sagen immer Rechtsruck, Rechtsruck, Rechtsruck. Deswegen dann wären Sie wir so weit nach rechts geruckt, da wären wir schon irgendwo runtergefallen. Dem ist nicht so, sondern wir besetzen die Themen, die den Menschen unter Nägeln brennen. Exemplarisch das Migrationsthema, das uns sicherlich in die Karten gespielt hat. Ganz einfach, weil die anderen es sträflich vernachlässigen, weil die Regierungsparteien hier kapital versagen und wir greifen das auf.
Das heißt, Sie greifen immer Krisen auf und die nächste Krise wäre dann Ihre?
Das muss doch so sein, dass Politik Krisen aufgreift. Wir müssen doch auf die Nöte
haben,
der Menschen eingehen.
Das ist unser Programm und dann sagt man nicht so, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, bei der nächsten, also wenn wir in eine Rezession kommen, dann spielt das uns in die Hände.
Es wird eine Rezession kommen und natürlich eine Rezession ist nie etwas, was der Regierung in die Hände spielt. Es sei denn, sie schafft es, das zu lösen. Das wird sie nicht, weil sie es selbst verschuldet hat, zu teilen. Zum Teil sind das natürlich auch weltwirtschaftliche Entwicklungen. Und das spielt immer eine Opposition in die Hände. Übrigens nicht nur uns, auch anderen Oppositionsparteien. Ja. Das ist ein völlig normaler Vorgang.
Jo, wenn man es schafft, sozusagen aus einer Krise eine Angst zu besetzen, dann ja.
Aber schauen Sie mal, wir müssen die Sorgen und Nöte der Menschen aufgreifen. Tun die Grünen auch. Weil die Grünen machen das mit dem Klimathema, wir machen das mit dem Migrationsthema. Und wenn es ans Portepee geht, wenn es an die wirtschaftliche Existenz der Menschen geht, beschäftigt das die Menschen. Ich wäre doch ein lausiger Politiker, wenn ich das nicht aufgriffe. Damit muss ich mich doch beschäftigen. Das treibt die Menschen um.
Also macht man Politik. Herr Lucke hat im April gesagt, die gemäßigten AfD-Mitglieder haben die Partei längst verlassen. Übrig geblieben sind die Deutschnationalen, ein beträchtlicher Teil davon ist radikalisiert und offen für völkische Ideen. Und über sie sagt er, sie seien unter Druck. Sie, der Meuthen, muss sich dem äußersten rechten Rand beugen, damit er sein Amt behält.
Ja, das ist in einem Wort großer Kokolores.
Herr Lucke hat
die Partei im Juli 2015 verlassen und hat wirklich von der Realität der heutigen Alternative für Deutschland keine blasse Ahnung mehr.
Sind Sie
das
sicher?
Heißt, er sitzt einem medialen Bild auf, das gezeichnet wird, das nicht den Gegebenheiten entspricht. Ich gebe Ihnen Brief und Siegel drauf und Sie werden das auch auf dem Parteitag sehen, dass die sogenannten bürgerlichen Kräfte in dieser Partei die klare Mehrheit haben.
Was denn,
und das wird
nicht,
sich, also Leute
Meuthen,
wie Gedeon Repple, die haben nicht die Chance. Wenn die kandidieren, kriegen die 10 Stimmen.
Aber die das wichtige war's. Frage ist ja, was denn, wenn nicht? Weil also bei Ihnen denkt man immer, ja, Sie distanzieren sich dann auch von denen, mit denen Sie eben nichts zu tun haben. Na, eben zum Beispiel von Herrn Gedeon. Aber am Ende bleiben Sie ja, aber Sie bleiben in der Partei. Also ja, Sie lassen sich als Parteichef einfach alles gefallen.
Nein.
Sie setzen eine rote Linie und dann gehen Sie weiter.
Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Da muss man wirklich sehr genau hinschauen.
Dann sagen
ich
Sie,
distanziere mich von Leuten, die Grenze nach rechts außen nicht einhalten. Mhm. Leute wie Repple, Gedeon, ist bei mir eine klare Distanzierung. Da ist ich keinen Zweifel. Ich wüsste 4, 5 weitere Namen zu benennen, mehr nicht. Ich sage, wenn Leute Dinge sagen, die nicht gehen, ich gehe immer direkt auf die Leute zu. Ich mache das nicht über die Medien. Mhm. Ich rufe an oder ich begegne den Menschen persönlich und sage, pass mal auf, das ist nicht okay, das geht so nicht. Und glauben Sie mir, vieles findet nicht mehr statt. Viele Kinderkrankheiten sind da mittlerweile weg. Wir professionalisieren uns und wir müssen uns professionalisieren, denn wir wollen regierungsfähig werden. Wir haben ja im Land, das war ja sehr interessant für mich zuzuhören, wir haben eine SPD im Niedergang, wir haben eine CDU im Niedergang und wir haben 2 aufstrebende Parteien. Das eine sind die Grünen, das andere sind die Blauen, das sind wir. So, und jetzt müssen die Menschen sich entscheiden, da wir die Volksparteien, die sogenannten nur noch als ehemalige Volksparteien haben, wollen wir einen Weg in einen Ökosozialismus gehen oder wollen wir bei einer freiheitlichen Gesellschaft bleiben?
Freiheitliche Gesellschaft, ernsthaft?
Ja, natürlich.
Dafür steht die AfD. Trotzdem,
mein Lebensthema, Freiheit.
Trotzdem die Frage, das ist das, was Sie wollen. Und die Frage ist, welche Mehrheiten will die Partei? Also jetzt angenommen, Herr Curio, der sich hat aufstellen lassen, gewinnt. Ist das dann noch die AfD, wo Sie auch ein Vorsitzender sein wollen? Wollen Sie dann mit ihm zusammen die Partei führen?
Vorsicht, also hat aufstellen lassen, jeder kann kandidieren.
Herr
Curio kandidiert auf Sprecherposition 2, so hat er gesagt.
Die Frage ist nur, was machen Sie, wenn der gewählt wird? Dann sind ja die Mehrheiten...
Dann werde ich mit ihm kooperieren.
Aber dann sind doch genau die Mehrheiten da, wo Sie die nicht haben wollen. Dann müssen Sie doch eigentlich sagen, nee, dann ist das nicht meine Partei.
Moment. Sie stellen Herrn Curio damit in eine Ecke, in der ich ihn jedenfalls nicht sehe. Herr Curio ist ein Großmeister der sehr pointierten Formulierung. Manches davon ist wirklich kräftiger Duktus, keine Frage. Aber Herr Curio hat noch nicht ein einziges Mal eine Grenze überschritten, wo ich sage, das ginge überhaupt nicht. Es sind sehr kräftige Worte. Ich würde die
wir wollen
selber
jetzt nicht,
vielleicht nicht
hier oder da verwenden. Wir wollen jetzt nicht anfangen, Zitate zu bringen, aber Herr Curio ist wirklich, nein, aber der Herr Curio ist ja der, wenn Sie sagen, völkisch-nationalistisches Denken geht bei Ihnen nicht durch, der immer wieder genau da in diese Ecke geht.
Er hat eine berechtigte Sorge, wie Sie die ganze Partei.
Also Sie machen jetzt, Herrn Curio ist fein, wenn der gewählt wird, sagen Sie, ist immer noch Ihre Partei.
Ich werde zusammenarbeiten.
Was ist denn dann
dem, der gewählt wird, unter der Voraussetzung, dass ich selbst erstmal gewählt werde. Das muss erstmal geschehen.
Und wenn Herr Höcke antreten würde und er würde gewählt, würden Sie mit dem dann auch die Partei führen?
Ich weiß nun, dass Herr Höcke nicht antreten wird.
Wenn er im Vorstand
sein wird. Aber ich will mich vor der Frage nicht drücken. Ich hielte das für die Partei für keine gute Lösung deswegen, weil in der Tat Herr Höcke und ich unterschiedliche programmatische Positionen vertreten. Mhm. Und Sie können nicht auf einer Kommandobrücke stehen und in zwei Richtungen fahren. Das geht nicht. Das heißt, das würde nicht harmonieren und darum stünde ich für eine solche Lösung nicht zur Verfügung. Sie wird in der Praxis nicht funktionieren. Nicht aus menschlichen Gründen, sondern sie würde nicht funktionieren, weil wir unterschiedliche Vorstellungen davon haben, in welche Richtung es gehen soll.
Sie sagen, die rote Linie bei Ihnen ist völkisch-nationalistisch. Ist Herr Höcke völkisch-nationalistisch?
Herr Höcke hat Äußerungen getan, für die er sich übrigens x-fach entschuldigt hat.
Naja, dann hat er wieder
Sie an die 180-Grad-Wende?
Ja, dann hat er wieder welche getan, hat sich wieder dafür entschuldigt. Das ist ja.
Dann gucken Sie mal, wo
Sie
die kritischen Äußerungen sind. Die
ja,
sind, die
liegen ja
zwei Jahre
gesagt,
zurück. Das war die Dresdner Rede.
Naja, Sie haben selber gesagt, es gibt die Gefahr der Unterwanderung der AfD durch den Flügel. Das ist Herr Höcke. Also wenn Sie
ich habe nicht von einer Unterwanderung gesprochen.
Das ist
also
ein Brief,
das müssen Sie mir liefern.
Nein, das ist ein Parteivorstandsbrief, den Sie mit unterschrieben haben aus diesem Sommer, wo Sie, als es um Frau Sein-Wittgenstein ging, gesagt haben, es gibt die Gefahr der Unterwanderung der AfD durch den rechten Flügel. Sie haben es unterschrieben.
Stopp, nicht mit dem Wort Flügel. Bitte vorsichtig sein. Frau Sein-Wittgenstein ist nicht Flügel. Und Frau Sein-Wittgenstein ist aus der Partei ausgeschlossen worden.
Das haben wir
im Bundesvorstand einstimmig durchgezogen.
Also vor welcher
so
Unterwanderung haben Sie denn dann gewarnt?
Davor, dass wir die Grenzen nach außen nicht dicht machen könnten.
Nach außen?
Nach
also
rechts
innen
außen.
Dürfen Sie...
Ach so. Nein, ich sage klipp und klar, wir sind eine rechte Partei. Rechts darf man sein, so wie man links sein darf. Was aber nicht geht, ist Rechtsradikalität oder Rechtsextremismus. Da kommen wir sogar mit der Verfassung ins Gehege. Das geht nicht, das wird in unserem Laden nicht geduldet. Und da muss man zumachen. Das heißt, es müssen diese Brandmauer nach rechts außen, die müssen stehen.
Okay.
Und Frau Sein-Wittgenstein war drüber.
Und
einige
Höcke
andere sind
es,
auch drüber. Und
Herr Höcke ist es aber nicht.
Nein.
Herr Höcke ist es nicht.
Herr Höcke ist ein Wanderer auf der Grenze.
Ein Wanderer auf der Grenze. Das ist eine Interpretation, der Verfassungsschutz wahrscheinlich nicht am Ende zustimmen würde. Was mich wirklich interessiert, Sie haben ein Problem mit der Rente mit Herrn Höcke. Das finde ich ja wirklich mal interessant. Sie haben einen Rentenparteitag machen wollen, den haben Sie verschoben. Jetzt schon seit ein paar Jahren haben Sie keine Festlegung zur Rente, weil Sie sich da nicht einig werden. Herr Höcke möchte gerne am liebsten eine Rente, die auf dem Existenz, eben nicht auf dem Existenzminimum ist, sondern eben 50% Rentenanspruch über Steuern, über höhere Beiträge finanziert. Sie sagen, nein, es muss eher so sein, die Rente aus der gesetzlichen muss minimal sein und alles andere ist private Vorsorge.
So wäre es jetzt eher der Radikale. Mein Vorschlag ist der Radikale. Nämlich von dem Umlagesystem schrittweise auszusteigen, was wirklich eine revolutionäre Forderung ist, die man auch übrigens nur über Jahrzehnte machen kann, während der Vorschlag Höckes, der aus Thüringen kommt, innerhalb des bestehenden Systems des Umlageverfahrens ist. Wir haben hier unterschiedliche Positionen.
Und deswegen haben Sie kein Rentenkonzept, weil Sie es immer wieder verschieben, damit Sie sich bloß nicht festlegen müssen?
Wer vor allen Dingen kein Rentenkonzept hat, ist die Bundesregierung.
Ich wusste, dass Sie das sagen.
Ja, Sie kriegen es nicht hin.
Das ist aber doch, kein Argument, Herr Meuthen. Wenn ich Sie nach Ihrem Rentenkonzept frage, können Sie doch nicht sagen, die haben auch keins.
Ich erkläre es Ihnen.
Das geht nicht. Nein, ich möchte gerne über Ihr Rentenkonzept reden.
Ja.
Bitte. Also,
gut.
Warum haben Sie kein Rentenkonzept?
Wir haben sogar eine ganze Menge Rentenkonzepte.
Ja, aber keins für die Partei.
Doch, eine ganze Menge. Und wir machen einen Sozialparteitag. Wir machen jetzt diesen.
Den haben Sie schon wieder verschoben. Es sollte im September sein.
Natürlich haben wir den verschoben.
Warum denn?
Das ist auch klug, so den zu verschieben. Weil es nicht klug ist, wenn man mit den Papieren nicht fertig ist und wenn das nicht eine Beschlussreife hat, reinzugehen. Und es ist auch nicht klug, das unmittelbar vor Landtagswahlen zu machen.
Also Herr Höcke hat den Landtagswahlen in Thüringen, deswegen lieber nicht sein, Ihr neoliberales Konzept gegen sein stellen. Sie wollen sie nicht entscheiden.
Schauen Sie, das sind so Etikettierungen, neoliberal.
Haben Sie gerade gesagt, radikal, okay, neoradikal.
Ich sage, es ist freiheitlich, es ist durch und durch freiheitlich.
Also, wer setzt sich denn da durch? Welches Rentenkonzept können wir von der AfD erwarten?
Auch das entscheiden die Delegierten. Und zwar wird es einen gemeinsamen Leitantrag geben, so ist das in Gremien
zum Bundesparteitag. Nächstes Jahr im Frühling.
Und der wird dann zur Abstimmung gestellt mit konkurrierenden Entwürfen, die auch noch reinkommen. Okay. Und dann werden wir das sehen. Ich reklamiere nur für meine Partei, dass wir das Recht haben auf diese Gründlichkeit.
Absolut.
Das wirkt, das ist eines der komplexesten Themen, das unser Land hat, die Rentenproblematik. Sie ist eine hochwichtige Frage für die Menschen.
Deswegen
und hier zu sagen, wir hauen mal schnell was raus, das ist einfach unseriös. Und nochmal, wir wissen, dass wir eine Problematik haben, eine demografische Problematik seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ja. Nichts ist geschehen. Ja. Die AfD gibt es seit 2013, da hatten wir das Problem schon lange.
Gut, aber seit 2013 sind 6 Jahre vergangen. Also wenn das schnell ist, 6 Jahre sich Zeit zu nehmen, ist das okay. Können Sie noch ein paar Sachen bitte beantworten zu Fragen, die mich wirklich auch interessieren und wahrscheinlich auch eben die Zuschauer? Vielleicht mit Ja oder Nein. Würden Sie den Spitzensteuersatz senken?
Oh, mit Ja oder Nein? Jo. Ja.
Ist die Erbschaftssteuer abschaffen? Ja oder Nein?
Ja.
Mindestlohn erhöhen?
Ist kritisch. Die Frage ist, wann fängt ein Mindestlohn an, kritisch zu werden?
Er ist jetzt bei 9,16 Euro.
Da ist er unkritisch. Sowas? Und wenn Sie ihn 1-2 Euro erhöhen, ist er immer noch unkritisch.
Also 11 Euro sind
wenn
für Sie,
Sie wenn okay? Sie einen Mindestlohn machen von 20 Euro, wird er die Arbeitslosigkeit steigern. Und zwar so sicher wie es Amen in der Kirche.
Das wäre dann auch kein Mindestlohn mehr, sondern das wäre schon. Also Mindestlohn ja, 11 Euro wäre für Sie okay.
Gucken wir mal, was die Linken fordern.
Mindestlohn 11 Euro ist für Sie okay?
Wir haben einen Parteitagsbeschluss, nachdem wir zum Mindestlohn stehen. Als Bundessprecher vertrete ich die Position meiner Partei, die heißt Ja zum Mindestlohn.
Ja zum Mindestlohn, aber Nein zu einer Erhöhung, die über 2 Euro hinausgeht. Hartz IV?
Kann man rechnen.
Hartz IV-Sätze erhöhen?
Ich glaube, dass wir mit den Sätzen, die wir haben, bei aller Kritik im Detail zu Hartz IV, weil da vieles im Argen liegt, dass wir aber bei der Höhe der Sätze mit den Regelsätzen nicht ganz schlecht liegen. Nicht zu hoch, nicht zu niedrig.
Das heißt nicht erhöhen?
Ja.
Nicht erhöhen. Sie haben ja früher, haben Sie gesagt, immer meist die FDP gewählt.
Ich habe meist gar nicht gewählt. Weil ich so enttäuscht war, wenn Sie ein freiheitlicher Mensch sind, können Sie die anderen Parteien allesamt nicht wählen. Was meinen Sie, wie ich in die Politik gekommen bin?
Vor 30 Jahren nicht gewählt?
Bitte?
Vor 30 Jahren nicht gewählt?
30 Jahre.
Also ich habe einmal bei Ihnen...
Ich habe mal FDP gewählt, aber es ist etwa 30 Jahre her.
Ist das aber...
Das war 1989, da gab es gar keine Wahl.
Wenn man sagen würde, die AfD ist die Partei der Besserverdienenden statt der FDP, wäre das ein Nein. Kompliment oder nicht?
Überhaupt nicht. Wir
wollen die Erbschaftssteuer abschaffen, ja, den Spitzensteuersatz runter...
Dann gucken Sie mal, was wir mit der Mehrwertsteuer machen wollen. Dann schauen Sie mal andere Sachen aus der Parteiprogrammatik. Okay. Also die Dinge, die Sie anfragen, sind schon sehr selektiv, gehen dann so in die Richtung, Okay. Das ist wohl neoliberal. Nein, unser Anspruch ist, der Volkspartei zu sein. Wir wollen definitiv die kleinen Leute mitnehmen und unterstützen. Nur, wenn wir eine Sozialpolitik in diesem Land machen, in der wir fast 1 Billion, 31% des Bruttoinlandsproduktes für Soziales ausgeben und dann Leute aus Müllcontainern sich Leergut sammeln, dann ist das keine effiziente Sozialpolitik. Sozialpolitik in der sozialen Marktwirtschaft muss fokussiert sein auf die wirklich Bedürftigen. Und die fallen hier hinten runter. Das ist das, was wir anprangern. Und das kann man besser machen. Und wir wissen auch wie.
Hartz-IV-Satz, haben Sie gesagt, ist eigentlich in Ordnung. Das sind ja die zum Teil dann auch Flaschen sammeln gehen. Aber trotzdem, die Frage ist, bleibt ja tatsächlich, welche Richtung dieser Partei setzt sich durch? Und jetzt komme ich doch noch mal aufs Personaltableau. Also angenommen, Sie werden gewählt. Und angenommen, auf dem anderen Platz, wo Herr Gauland jetzt sitzt, kommt eine Personalie wie, es sind ja noch nicht alle Kandidaten, die sich bewerben, klar. Wenn jemand da sich aufstellen ließe, der eher die Höcke-Sicht der Dinge vertreten würde, wann ist für Sie der Punkt gekommen, wo Sie sagen, das ist nicht meine AfD, da gehe ich raus? Also bei Herrn Repple offensichtlich, wenn der jetzt gewählt würde, wären Sie weg, das habe ich verstanden.
Also wenn eine Partei, meine Partei oder eine andere, sich in eine antisemitische, rassistische, ausländerfeindliche oder sonstige Richtung entwickelte, könnte ich nicht Mitglied dieser Partei bleiben. Das geht mit mir nicht. So ist mein Leben nicht. Ich habe mein Leben lang international gelebt, habe einen internationalen Freundeskreis. Ich kann mit solchen Positionen nicht. Ich sage aber auch klipp und klar, das wird uns immer unterstellt. Da sind wir nicht. Schauen Sie sich bitte mal an, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund wir in den Parlamenten sitzen haben, in der Mitarbeiterschaft noch viel mehr, wie international wir tatsächlich aufgestellt sind. Uns wird da immer etwas an die Backe geklebt, was nicht ist.
Herr von Lucke hat gesagt, Sie sind das liberale Feigenblatt. Es gibt tatsächlich einen Aufsatz von dem AfD-Vordenker und dem rechten Publizisten Götz Kubitschek. 2013 hat er über die alte AfD, der Sie beigetreten sind, geschrieben, sollen Sie sich ruhig, weil das war damals die Abkehr auch von rechts, sollen Sie sich ruhig ein bisschen von uns distanzieren, wenn es hilft, diese Partei zunächst in der Mitte zu platzieren. Das Volk, das Parteivolk, will längst mehr. Das klingt so, als ob Sie das liberale Feigenblatt wären für die rechten Strömungen der Partei und Sie tolerieren, bis es nicht mehr geht.
Aber das ist doch eine Position, die darf sein. Ich kenne ja Herrn Kubitschek. Ich halte die Position für falsch. Und wir haben das auch im Gespräch durchaus schon miteinander erörtert. Ich halte diese Position für grundverkehrt. Weil ich sage, innerhalb der AfD, und ich glaube, es gibt wenige Menschen, die den Laden so gut kennen wie ich. Ich bin seit 2013 dabei und seit 2015 Bundessprecher. Ich kenne meine Leute. Und ich sage Ihnen, diese Entwicklung so ins völkisch-nationalistische hinein, die hat in der AfD keine Mehrheit. Es gibt Strömungen dieser Art, sie hat keine Mehrheit. Die Mehrheit ist bürgerlich, konservativ, freiheitliches Milieu. Da sind wir zu Hause. Und da können die anderen uns 100-mal absprechen, die Bürgerlichkeit, sie werden nicht recht haben. Da, wo die CDU heute steht, die CDU ist nach links gerückt, da hat die SPD pulverisiert, die FDP hat die Freiheitlichkeit aufgegeben. Da ist ein Vakuum entstanden. In dem Vakuum sind wir.
So, und wenn Herr Curio gewählt wird, glauben Sie nicht, dass diese Mehrheit sich dann doch so verschoben hat, dann sind Sie trotzdem noch AfD-Parteichef. Und damit sind Sie wieder über eine rote Linie gegangen, die Sie mal gezogen haben.
Warum gehe ich über eine rote Linie, wenn Herr
Sie sagen, völkisch-nationalistisches
Denken? Warten wir doch mal ganz entspannt ab, wer am Wochenende gewählt wird. Ich ordne Herrn Curio da nicht zu. Ich kenne Herrn Curio. Herr Curio ist ein brillanter Intellektueller, ausgezeichneter Kandidat. Aber das ist Frau Gut, die da kandidiert, ebenso wie Herr Krupalla auch. Und wer da gewählt wird, das entscheidet mit Verlaub nicht Herr Meuthen, das entscheiden unsere Delegierten und so ist es auch richtig so.
Dann gucken wir, wo die Mehrheit der AfD dann steht, genau. Anhand der Wahlergebnisse und danken für den Besuch heute. Jörg Meuthen, herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. So. Herr von Lucke, wer setzt sich durch auf dem Parteitag? Welche Mehrheit wird es geben? Ist das tatsächlich im Moment eine Richtungsentscheidung oder ist es so, wie Herr Meuthen sagt, dass tatsächlich der größere Teil dieser AfD tatsächlich eine konservative, bürgerliche Partei ist oder ist die Mehrheit...
Der anderen. Ist ja wohl leider schon weg. Das ist sehr bedauerlich, wenn ich das richtig sehe. Herr Meuthen ist noch okay. Da, dann kommt er vielleicht gleich wieder. Es ist ja hochspannend und die Frage hätte ich ihm gerne gestellt. Ab wann die Bereitschaft... eines Mannes, der wahrscheinlich wirklich mal liberal angefangen hat, aufhört, bei einer Partei mitzumachen, bei der es ja nicht nur um Mehrheiten geht, sondern um die Frage, wer in dieser Partei Politik macht. Und da ist doch liegt doch der Hase im Pfeffer. Meuthen, leider ist er nicht da.
Er hat es ja beantwortet.
Ah, da steht er ja noch. Ich hätte eine direkte Frage.
Kommen Sie mal her. Ich bin mal gespannt.
So, fällt einem ja nicht so... Jetzt stelle ich Ihnen, das ist doch gut. Macht ja keinen Sinn. So, jetzt ist doch die Frage folgende. Herr Curio, ein blitzgescheiter Intellektueller, wie Sie sagen.
Kein völkischer Nationalist.
Curio bezeichnet Menschen, die verschleiert sind, voll verschleiert, mit dem Begriff, das sind schwarze Säcke mit Schlitzen. Was sagen Sie dazu, als jemand, der gesagt hat, ich habe mit Menschen nichts zu tun, die menschenverachtend, die rechtsradikal, die rassistisch sind. Ist das nicht ein zutiefst menschenverachtender Spruch?
Wissen Sie, was ich menschenverachtend finde? Frauen so zu verschleiern, das finde ich menschenverachtend.
Die Frauen machen das erstmal. Das müssen wir nicht diskutieren. Meinen Sie, alleine der Umstand, dass Sie das unterstellen, ist Ausdruck der Tatsache, dass Sie die Frage letztlich, was dahinter steckt, gar nicht zur Rede stellen. Ich bringe aber ein viel wichtigeres zweites Zitat noch. Das finde ich viel gravierender. Höcke, und da muss man dran bleiben. Sie sagen, die Entschuldigung seiner Dresdner Rede. Wir haben es ja erlebt. Ich habe mir die PK angesehen. Sie waren ja mit ihm dabei. Sie haben dann in seiner Mitte gesessen. Es war eine bemerkenswerte PK. Das war die PK nach der Thüringenwahl. Als Herr Gauland dann sagte, Höcke ist die Mitte der AfD. Da war selbst Herr Meuthen das ein wenig zu viel. Dann wurde er gefragt, sind Sie der Meinung? Sagt Herr Meuthen, oh, das geht mir dann doch ein wenig zu weit. Aber es war was viel Interessanteres. Höcke hat sich tatsächlich entschuldigt. Ich stelle ihm die Frage.
Sie wollten eine Frage stellen. Ich wollte gerade sagen.
Wenige Wochen davor hat Höcke in einem öffentlichen Like der Pegida für 5 Jahre treue Dienste an der Seite von Lutz Bachmann öffentlich gratuliert. Derselbe Bachmann hat eine Rede gehalten, und ich frage Sie, ob Sie Herrn Höcke darauf zur Rede gestellt haben, die antisemitischer nicht sein könnte, rassistischer nicht sein könnte, wie ich sie in diesem Lande noch nicht gehört habe. Zu dieser Rede hat sich Herr Höcke offensichtlich danach bejahend geäußert.
Und jetzt die Frage,
es kommt in der Rede. Ja, ich habe ihn ja gefragt, ich will die Rede nur kurz, damit jeder das weiß, wiedergeben. Es steht da drin, die Aussage: Wir haben eine Spaltung des Landes in Produktive und Unproduktive. Die Unproduktiven sind Parasiten. Das ist der schlechte Teil der Gesellschaft. Das hat Bachmann wortwörtlich gesagt. Wir graben einen Graben in diesem Land. Okay. Der Graben ist so tief, da schmeißen wir die Parasiten rein.
Herr von Lucke,
dann machen wir den Graben zu. Haben Sie Herrn Höcke der das offensichtlich bejaht. Haben Sie ihn zu seiner Stellung zu Pegida gefragt und haben Sie ihn, der Sie ja so offensichtlich gegen Rechtsradikalismus, gegen Rassismus vorgehen, haben Sie diese Auseinandersetzung mit Höcke getätigt und ihn gefragt, was dieser Rassismus in meiner Partei, in Ihrer Partei zu suchen hat? Das würde mich interessieren.
So. Ich sage Ihnen... Ich sage Ihnen ja in aller Schnelle drei Dinge. Erstens nochmal zu den schwarz verschleierten Frauen. Wir haben in Deutschland und Europa ein anderes Frauenbild und ich bin froh, dass wir das haben. Und ich will dieses Frauenbild hier nicht haben. Da bin ich völlig bei Herrn Curio.
Das sind dann also schwarze Säcke mit Schlitzen. Gut.
Die Formulierung ist sehr kräftig. Ich würde sie mir auch nicht zu eigen machen.
Schön.
Aber es ist ein Angriff auf die tiefe Frauenfeindlichkeit, die sich darin im wirklichen Islamismus manifestiert. Und diesen Angriff teile ich. Nicht die Diktion. So, jetzt kommen wir zu der Sache Höcke. Werden Sie mir jetzt nicht glauben, ist aber so. Habe ich nicht mitbekommen. Also das weiß ich nicht.
Ist ja rührend, wie Sie Ihre Partei, wie Sie Herrn Höcke...
Wir haben 35.000 Leute. Ich kann nicht alles mitkriegen, was einer sagt. Ich sage Ihnen aber Folgendes. Lassen Sie mich auch aus.
Jetzt Herr Meuthen einen Satz und dann sind wir wieder
zu Herrn Bachmann halten wir ganz gezielt äußerste Distanz.
Herr Höcke offensichtlich nicht. Das haben Sie gemerkt. Und Herr Höcke steht doch für einen erheblichen Teil Ihrer Partei. Ich frage mich einfach nur. Meine Frage ist, Herr Meuthen, wie weit geht Ihre Verbiegung, Ihre Bereitschaft, die ich als reinen Opportunismus bezeichnen würde, mit einem Großteil Ihrer Partei, der rechtsradikalen Strömungen absolut beiverklatscht, unterstützen?
Also wie weit geht Ihre Verbiegung? Vielleicht tun Sie Herrn Lucke den Gefallen und beantworten die Frage.
Ich stehe ja, wie Sie sehen können, sehr aufrecht. Ich verbiege mich nicht. Und ich verbiege mich auch da nicht. Ich kann nicht jede Äußerung, die irgendeiner in meiner Partei tut, verteidigen. Ich schaue mir die an. Halte ich die für legitim oder halte ich die für nicht mehr legitim? Und dann äußere ich mich dazu. Das tue ich seit Jahren. Und ich halte den Kopf hin für vieles. Auch für manches, was ich kritisch sehe. Aber ich achte akribisch darauf, dass Grenzen nicht überschritten werden. Den Sachverhalt müsste ich mir genauer anschauen.
Sie sind doch am Wochenende gefragt. Ich mache jetzt mal einen Vorschlag zur Güte.
Ja, machen Sie.
Jetzt werden Sie doch bestimmt Ihre harte Haltung gegenüber jedem Rechtsradikalismus. Ich bin ganz sicher. Ich traue Ihnen das richtig zu. Ich bin ganz sicher, Sie werden auf dem Parteitag das jetzt richtig zum Ausdruck bringen und dieses Thema mit Herrn Höcke mal so richtig und wahrscheinlich schon in Ihrer Rede zur Sprache bringen. Sie werden bestimmt die Frage aufwerfen, das werfe ich jetzt, ich habe jetzt Ihre Gesinnung verstanden, gegen jeden Radikalismus. Sie werden die Frage aufwerfen, wie können wir es mit einem Pegida-Vorsitzenden weiterhin halten? Der offensichtlich von einem großen Teil der Ost-AfD unterstützt wird. Denn auf derselben Veranstaltung waren die Führungskräfte der AfD.
Sie erwarten
das können
von
Sie
Herrn
doch mal jetzt sicherlich in Ihrer Bewerbungsrede zum Ausdruck bringen. Da wäre ich aber gespannt.
Fragen Sie sich doch zum Beispiel mal, warum...
Und ich glaube, ein letztes Moment, gesagt, nein, ich glaube es. Ich meine, es ist grotesk. Ein letztes muss
Herr
dazu gesagt werden.
Ich bin höflicher Mensch, ich lasse ihn aus.
Ja, okay, aber ein letztes muss dazu gesagt werden.
Ich merke schon,
Ironie
dass Sie,
muss ich dann
liegt
doch noch
Ihnen
sagen.
Auf der Seele,
Sie,
aber...
Ein letztes. Die Ironie ist schon seltsam. Ich bin nicht Parteivorsitzender der AfD.
Aber Sie kennen alle
Beobachter. Ich bin nur Beobachter, wie viele andere auch.
Also Herr von Lucke hat einen Vorschlag gemacht, den gebe ich jetzt...
Dass Herr Meuthen in der Lage ist, das nicht zu wissen.
An Sie weiter und zu sagen, ob Sie in Ihrer Rede, das ist ja das, was er vorschlägt, ob Sie in Ihrer Rede dann nochmal ganz klare Kante gegen rechts ziehen werden. Das ist ja die Idee von Herrn von Lucke.
Nun lassen Sie sich doch einfach mal von meiner Rede überraschen. Die steht
bereits.
Gut, dann machen wir das. Und ich werde das mit Sicherheit nicht dadurch verändern, dass Sie mir den einen oder anderen Vorschlag machen. Ich weiß sehr genau, was ich da sage. Und ich glaube, auch das Thema kommt in der Rede angemessen.
Und dann wird Herr von Lucke wissen, ob Sie Feigenblatt sind oder dann klare Kante gegen rechts durchgehalten haben. Und wir gucken uns das auch an. Vielen herzlichen Dank, Herr von Lucke.
Sehr gerne.
Herr Meuthen,
nur noch mal.
Jetzt aber noch mal.
Jetzt gehe ich auch wirklich.
Sie können sich das angucken und dann können Sie gucken, ob die Feigenblatt-Theorie dann besteht oder nicht. Herr Fleischhauer, die bürgerlich-konservative AfD als Koalitionspartner der CDU, ist das eine Idee, von der Sie glauben, es würde helfen, um am Ende dann die Unsicherheiten, die es offensichtlich im Kurs der Partei noch gibt, schneller zu klären und schneller klare Kante gegen rechts zu zeigen?
Nee, die AfD muss sich ändern, um regierungsfähig zu sein. Also wir haben das Ganze ja schon mal ähnlich erlebt bei den Grünen, wo es auch den Kampf gab zwischen den Fundis und den Realos. Und wir wissen, wie es ausgegangen ist, dass die Fundis an die Wand gedrängt wurden oder aus der Partei rausgedrängt. Und das war auch die Bedingung dafür, dass man dann eben erst in Landesbündnisse und dann in die Bundesregierung ging. Und das ist im Augenblick bei der AfD ja gar nicht erkennbar. Sondern das sind natürlich auch gerade im Erscheinungsbild Leute, also mich regen die jetzt nicht so auf wie Herrn von Lucke, weil ich finde, dass sie ja nicht, er denkt ja immer, die sind alle so schrecklich gefährlich und werden morgen durch das Brandenburger Tor marschieren.
Das ist, glaube ich, das, was viele denken, dass tatsächlich, dass das sozusagen ein Wiedergänger der NPD ist. Ja, am Ende werden sie die Macht ergreifen und dann zeigen sie ihr wahres Gesicht. Das ist
glaube,
sozusagen
dass,
die Angst.
Also, dass wir
haben
so,
Sie diese Angst nicht?
Nein, ich halte diese Leute für eigentlich für skurril. 80% der Deutschen, wenn die Herrn Höcke sehen, denken die, das ist ja eine komische Figur. Also wie der aussieht, wie er redet, wenn sie einmal eine Rede gehört haben von Herrn Höcke. Deutsche Thüringer! Sie denken, Gottes Willen, Mensch, was sieht denn der sich nachts heimlich an? Frau Weidel das Gleiche. Eine Frau, die bei Goldman Sachs gearbeitet hat, bei der Allianz im Asset Management, dann in China gearbeitet, eine Frau geheiratet hat, oder irgendwas mit dem Zusammenleben, dunkelhäutig aus Indonesien, gemeinsam ein Kind in der Schweiz großziehend und sich von einem Parteitag wählen lässt, von 55-jährigen Männern, die alle ihr Lebensmodell scheiße finden. Welches Selbstbestrafungsprogramm ist das, fragen sich die allermeisten Deutschen. Also und das ist ein, ich bin jetzt sehr lange im politischen Beobachtungsgeschäft. Mhm. Leute wählen auch danach, ob sie zu den Leuten ein Verhältnis aufbauen können, ob Menschen eine gewisse Normalität ausstrahlen, die mit ihrer Lebenswirklichkeit kongruent geht. Ja. Deswegen hat Helmut Kohl dieses Land 16 Jahre regiert und Angela Merkel 14 Jahre, weil bei aller Kritik, die Herr Lucke oder ich oder Sie an Frau Merkel haben, die meisten Menschen finden Frau Merkel nicht komisch, sondern finden das ganz normal, dass sie morgens ihrem Mann ihr Frühstück macht und wenn sie Zeit hat, abends noch in Lidl geht und selber einkaufen.
Ja.
Und sich, wie wir alle wissen, wahrscheinlich nicht die Taschen voll macht in ihren 14 Jahren im Kanzleramt und auch nicht darüber nachdenkt, wie sie anschließend bei einem Gaskonzern Geld verdienen wird. Ja? Das mögen die Leute normal.
Und deswegen glauben Sie, wird ein Herr Höcke nicht gewählt und keine Frau Weidel. Ich habe es verstanden. So. Ich nehme gerne aber Frau Navidi mit in diese Runde, weil Frau Navidi in den Vereinigten Staaten lebt seit 20 Jahren, wo auch keiner gedacht hat, dass Donald Trump gewählt wird. Aber er ist gewählt worden. Und er wird sogar wiedergewählt werden können, wenn ihn nicht dieses Amtsenthebungsverfahren vorher daran hindert, noch Präsident zu sein. Frau Navidi, haben Sie eine Antwort darauf, warum diese Kräfte offensichtlich dann doch so stark werden, dass sie eine reelle Chance haben, gewählt zu werden? Und sind die Ängste von Herrn Lucke dann von Herrn von Lucke berechtigt?
Ja, man sollte auf jeden Fall ein geschärftes Bewusstsein dafür haben. Und ich glaube, man muss sich mit solchen Kräften auch auseinandersetzen. In den USA ist es nochmal eine ganz spezielle Situation mit Donald Trump, weil man darf nicht vergessen, dass er 20 Jahre in den Wohnzimmern mit einer Reality-Show in den Vereinigten Staaten bei den Bürgern war. Und er hat damit so eine gewisse Nähe hergestellt. Sie hatten eine Beziehung zu ihm, sie haben ihm vertraut. Er hat eine Rolle gespielt und diese Rolle hat er des erfolgreichen Geschäftsmanns, des Milliardärs, die hat er sehr gut gespielt.
Und das heißt also am Ende, auch wenn er sein Leben ganz weit weg ist von dem seiner Wähler, glauben die immer noch, er ist ihnen nah.
Ja, das liegt an vielen psychologischen Kriterien, wie er spricht, wie er sich gibt und eben die Vertrautheit, die er weiß, herzustellen. Aber ich glaube, diese Wahl war auch ein Phänomen. Er hat sicherlich 25 bis 30 feste Anhänger, die ihn wählen, komme was wolle. Und wenn er jemand auf der Fifth Avenue erschießt, dann werden sie sagen, wir wählen ihn trotzdem wieder, genau, weil er wird schon seine Gründe gehabt haben. Aber es gab auch viele Protestwähler und es gab auch viele, die ihm einen Vertrauensvorschuss gegeben haben, die gedacht haben, lassen wir den mal machen, das wird schon nicht so schlimm werden.
Aber jetzt ist er mitten in einem Amtsenthebungsverfahren, wo die Vorwürfe ja tatsächlich schwerwiegend sind, wenn sich das alles so zugetragen hat, Amtsmissbrauch gegenüber einer fremden Macht. Es geht um die Ukraine und das, was sein Kontrahent Herr Biden da getan hat. Glauben Sie, das wird ihm schaden am Ende, dieses Amtsenthebungsverfahren, was ja jetzt auch öffentlich geführt wird?
Wenn man Umfragen Glauben schenken darf, hat ihm das bereits geschadet. Und ich glaube, man kann mit ziemlicher Sicherheit jetzt davon ausgehen, dass er sozusagen dieser Erpressung überführt worden ist. Denn alle Zeugen haben stimmig geantwortet, auch seine eigenen Leute.
Aber wird er dann aus seinem Amt gehoben?
Ich würde es zumindest nicht ausschließen. Die herrschende Meinung ist ja, das ist unrealistisch, weil die Republikaner sich nicht gegen ihn wenden werden. Aber hinter den Kulissen sind sie sehr kritisch ihm gegenüber. Ich glaube, wenn ein gewisses Momentum, ein gewisser Schwung aufkommt und sie sich nicht alleine wählen, sondern in der Masse sich gegen ihn wenden können, würde ich das nicht ausschließen.
Und dann wählen Sie lieber den neuen Kandidaten der Demokraten, der seit dieser Woche bekannt ist, Michael Bloomberg, ein Mann, der noch reicher ist als Donald Trump, ein Milliardär. Ist das ein guter Herausforderer von der anderen Seite, weil Sie gerade gesagt haben, die anderen müssen ja auch schwach sein, damit jemand wie Trump dann gewinnt. Sind die dann stärker mit Bloomberg?
Also ich glaube, man muss einmal sagen, eine Demokratie hat ein Problem damit, wenn diejenigen nur eine Chance haben, Präsident zu werden, wenn sie Verwandte haben, die schon mal Präsident waren, oder wenn sie Millionär oder Milliardär sind. Wir haben jetzt in den USA über 600 Milliardäre und 3 stellen sich zur Präsidentschaftswahl. Davon ist Bloomberg einer. Aber Bloomberg ist ein ganz einmaliger Fall. Der war ja auch Bürgermeister von New York und sehr akzeptiert und sehr erfolgreich. Er hat gedient dem Staat. Er ist im Grunde genommen das, was Donald Trump vorgibt zu sein. Und er vertritt auch viele populäre Positionen, wie zum Beispiel Klimaschutz oder eine Verschärfung des Waffenrechts und solche Dinge.
Okay. Herr von Lucke, sind Sie jetzt ein bisschen weniger ängstlich, nachdem Sie Herrn Fleischhauer auch zugehört haben, was die AfD...
Das schaffe ich nicht. Der Begriff Angst ist nicht der Begriff, der mich umtreibt. Das trifft es überhaupt nicht. Aber ich finde es regelrecht rührend, was Herrn Fleischhauer hier sagt. Aus der Gediegenheit der vormals Hamburger bürgerlichen Oase, jetzt der Münchner Oase, man kennt ja seine Filme, ist es einfach originell, wenn er nicht zur Kenntnis nimmt, dass die Verhetzung und der Hass im Osten der Republik in zunehmendem Maße an die 30% der Leute erreicht. Und da ist es mir völlig egal, wie Herr Höcke auf ihn wirkt. Mhm. Dieser Mann wird mit seiner Verhetzung von 30% gewählt. Und die von ihm so verteidigte Angela Merkel, die ich ob ihrer Rede heute auch wieder verteidigen würde, die wird offensichtlich abgrundtief als Volksverräterin verurteilt. Und das ist eine Kultur, die macht mir nicht primär Angst, aber die nehme ich als ein solches Novum zur Kenntnis. Und das ist dann tatsächlich der Brückenschlag zu Donald Trump. Da ist eine neue Kultur der absoluten Verhetzung, der Verunglimpfung von Menschen, die dazu führt, dass, wir haben es ja gerade die Woche wieder gehört, dass reihenweise mittlerweile Bürgermeisterinnen, Bürgermeister ihre Ämter aufgeben. Ja. Und das muss uns, die wir hier so gediegen im Westen der Republik darauf runtergucken, muss uns gewaltig Angst machen, in dem Sinne, dass die Frage im Raum steht, hält diese Republik, hält das demokratische Ethos der Leute das aus oder werden sie so unter Druck gesetzt, dass sie irgendwann nicht mehr Politik machen?
Einmal antworten dürfen. Also erstens ging es um die Frage, kommt die AfD in die Nähe der Regierungsfähigkeit? Wir sehen gerade in Thüringen, das schafft sie nicht, weil sie in ihrem Turm der 20% sitzt oder 24% und die Zugbrücken sozusagen, selbst wenn sie sie runterlassen möchte, keiner aufnimmt. Alle anderen sagen mit denen nicht. So, das ist das eine gewesen. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, wir können uns jetzt alle wahnsinnig wie Sie über die AfD aufregen. Es gibt natürlich bei Ihnen überhaupt gar kein Erkenntnisinteresse. Die Frage, warum Menschen die AfD wählen, spielt bei Ihnen, Ihrem Denken gar keine Rolle. Mich bewegt die aber.
Mich bewegt sie auch. Das ist durchaus eine relevante Frage. Aber ich sage Ihnen, nach den jüngsten Ereignissen in Thüringen, kann ich Ihnen ganz konkret das Beispiel nochmal sagen. Ich habe schon sprachlos gestaunt, in welcher Geschwindigkeit eine sich bürgerlich gerierende CDU bereit war, sofort die Überlegung anzustellen, in eine, nicht gleich Koalition, aber zumindest in eine Duldung mit der AfD zu gehen. Nicht nur ein Michael Heim, das ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Herrn Moring, sondern 17 Funktionäre, Michael Heim übrigens danach gleich wieder gewählt, obwohl Herr Ziemiak und die ganze Bundespartei sagte, das ist irre. Damit will ich sagen, die Bereitschaft, sehr schnell, ob der Machterlangung auch eine AfD mitzunehmen, die ist für mich erschreckend groß und deswegen ist die Machtferne seit einigen Wochen nicht mehr so gewaltig.
Deswegen an dem Punkt machen wir jetzt hier einen Punkt tatsächlich, weil wir jetzt sehr lange über etwas geredet haben, was ein wichtiges Thema ist. Aber wir werden es in der Tat sehen. Wir werden sehen, wie der AfD-Parteitag ausgeht. Wir werden sehen, wie sich Thüringen entscheidet in der Koalition. Und wir werden sehen, welche Machtverhältnisse sich dann heraus ergeben. Erstmal vielen Dank hierher. Wir gehen noch einmal nach Dresden tatsächlich. Und zwar aus einem ganz anderen Anlass, weil da etwas in dieser Woche passiert ist, von dem viele von uns gedacht haben, das wird auf keinen Fall passieren können. Wir haben große Kultur- und Kunstschätze in dieser Republik und offensichtlich ist es doch ganz einfach, die zu stehlen.
Es ist ein Verbrechen der Superlative. Größter Kunstdiebstahl der modernen Geschichte. Der größte Juwelenraub der letzten 100 Jahre. Dresden in der Nacht zum Montag kurz vor 5 Uhr. Zwei Täter brechen in das weltberühmte Grüne Gewölbe ein, zertrümmern im Juwelenzimmer mit einer Axt eine Vitrine und erbeuten einmalige Kunstschätze. Als die Polizei wenige Minuten später eintrifft, sind die Diebe bereits entkommen. Die Fahndung bleibt erfolglos. Der Wert der Juwelen ist unschätzbar. Aber sind die Stücke überhaupt verkäuflich?
Ja, sind die Stücke überhaupt verkäuflich, obwohl sie so wertvoll sind? Erstmal freue ich mich, dass wir über den Wert und über die Stücke reden werden mit der Kunsthistorikerin und Sachverständigen Dr. Heide Rezepa-Zabel. Herzlich willkommen hier im Studio. Und wir haben auch einen Kunstversicherungsexperten zugeschaltet aus Österreich, Nikolaus Bartha. Guten Abend, Herr Bartha.
Guten Abend, Frau Mersberger. Hallo.
Frau Redzepfer, Zabel, erst einmal tatsächlich, man kennt Sie auch als jemand, der sich eben als Spezialgebiet Edelsteine, auch als Expertin im Fernsehen bei Bares für Rares immer wieder auch mit diesen Dingen beschäftigt. Sagen Sie uns doch, was ist uns da jetzt verloren gegangen durch diesen Diebstahl? Was ist das Besondere an diesem Schatz?
An diesem Schatz speziell, also es geht hier vor allen Dingen um die Diamant-Rosengarnitur und auch um die Brillant-Garnitur. Und da zeigt sich die ganze barocke Prachtentfaltung des 18. Jahrhunderts, die der August der Starke in vollen Zügen ausgelebt hat. Also er hieß nicht nur August der Starke, sondern er war auch August der Schöne. So sagte man sich hinter vorgehaltener Hand, weil er es liebte, sich auszustatten in großen Zügen mit Garnituren, die da 200 Stücke beinhalten und anfingen vom Kopf mit Hutagraffen und dann weiter zu Epauletten, die darunter hingen von der Schulter und dann wiederum in Quasten endeten und riesengroße Diamanten aufnahmen. Und dann ging es weiter zu Hosenspangen und Schuhspangen und sämtliche Accessoires, Knöpfe natürlich, jede Menge Knöpfe, 200 Knöpfe allein für die Weste und für den Rock. Und jeder einzelne Knopf hat 3, 4, 5 Karat. So muss man sich das vorstellen, riesengroß.
Also 3 von diesen Garnituren waren in dieser Vitrine ausgestellt. Wir haben diese Bilder, diese Wahnsinnigen gesehen, wie dann da was rausgegriffen wird. Ja. Es ist nicht alles gestohlen worden, aber ein gut Teil. Was würden Sie sagen, ist das Stück, was am meisten schmerzt?
Am meisten schmerzt mit Sicherheit der sogenannte Dresdner Weiße.
Der sogenannte Dresdner Weiße.
Genau, der Dresdner Weiße. Das ist eine große Diamantrose, ganz anders geschliffen als die Brillanten, die meisten ja kennen. Nicht im Vollschliff, im sogenannten, also nicht dem oktaedrischen Rohstein folgend, sondern tatsächlich breit aufgebaut, kuppelförmig nach oben hin geschliffen über kleine dreieckige Facetten.
Wir sehen ihn jetzt auch gerade im Bild. Also wenn Sie das sehen, das ist jetzt diese Epaulette. Das ist wahrscheinlich eine der Epauletten, die Sie gerade beschrieben haben. Und oben sitzt dieser Diamant. Und
oben sitzt genau dieser Dresdner Weiße.
Das hatte eben August der Starke hier von der Schulter hängen.
So ist es aufgeteilt. Ne? Er hatte es von der Schulter hängen, ne, und schloss damit wahrscheinlich einen Mantel. Aber in der Regel muss man sich das wirklich als Schulterkappe vorstellen. In diesem Fall hängt sie nach vorne. Und oben ist es halt der große Knopf, der ehemals auch den Dresdner Grünen begleitete.
Das ist der grüne Diamant, der bei New York ist. Deswegen haben die den nicht gestohlen.
Ja, zum Glück. Da können wir sehr froh sein.
Aber das hier, wenn man jetzt dieses Stück sieht, was ist das wert?
Was ist das wert? Das ist eine gute Frage und sehr schwierig zu beantworten, weil der Wert an diesen Wert zu diesen Diamanten hängt im Wesentlichen an dem kulturellen Rahmen natürlich. Zunächst einmal, die Steine hängen an dem Schmuckstück, sicher, die sind damit verbunden. Dann natürlich der kulturelle Rahmen des Museums, des besonderen, international bekannten grünen Gewölbes. Also das Museum, was weltweit, glaube ich, am meisten bekannt ist. Und darüber hinaus an dem Weltkulturerbe Dresden. Es ist das barocke Dresden natürlich, es ist das Pracht-Dresden, es ist das, wenn man so will, August der Starke war der sächsische Sonnenkönig. Also all das hängt daran. Und dieser kulturelle Rahmen geht zunächst verloren, sofern man das tatsächlich veräußern möchte. Es gibt bestimmt auch Leute, die das für sich im stillen Kämmerchen genießen. Es gibt es natürlich. Es ist nicht nur der visuelle Genuss vielleicht für viele, sondern möglicherweise auch das sich im Privaten anstecken. Möglicherweise lassen sich Sammler davon inspirieren, die sich vielleicht als heimlicher Sonnenkönig in ihrem stillen Kämmerchen verkleiden und vielleicht einmal so einen privaten Auftritt genießen möchten. Es ist schwer, sich vorzustellen, tatsächlich.
Sie haben jetzt gerade keine Zahl genannt. Ich habe jetzt in der Zeitung mal gelesen, also das, was gestohlen wird, könnte einen Wert haben von 1 Milliarde Euro. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist das, was gestohlen wurde, im Museum mehr wert, als wenn man es aus dem Museum rausnimmt. Stimmt das?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also der Aber wenn ich das Stück jetzt habe und ich gehe jetzt damit und sage, ich verkaufe das, was kriege ich dann dafür?
Tja, möglicherweise war das auch ein Auftragsdiebstahl und vielleicht wurde im Vorhinein schon etwas versprochen, was diesem Wert, diesem kulturellen Wert auch entspricht, kann sein. Vielleicht ist es aber auch so, dass die Stücke auseinandergerissen werden und die Steine für sich veräußert werden. Dann müsste man natürlich anders daran gehen, sofern man sie wiederum auf den freien Markt bringt. Weil wenn man sie für sich lose anbietet und gar umschleift, könnte man sie nicht zurückverfolgen. Das ginge nicht. So also, ohne weiteres. Also Diamant ist Diamant. Natürlich gibt es noch Einschluss. Bilder, die vielleicht eventuell festgehalten wurden, um später eine Identifikation vorzunehmen. Aber das wird sehr schwierig werden.
Das heißt also, das Stück, was wir da sehen, ist eigentlich unverkäuflich, weil jeder weiß. Man kennt das. Also jeder weiß, das ist Hehlerware. Das kann man gar nicht kaufen.
Ein sehr spezieller Schliff. Und wenn man den verändern würde und gar vielleicht einen modernen Brillantschliff schleifen würde, dann hätte man einen großen Verlust. Wenn man die Diamantrosen selbst herunterschleift, dann muss man sich vorstellen, brauchen sie eine gewisse Höhe, um eben diesen Raum zu bieten, den innere Brillanz bei modernen Brillanten erzeugt. Und das hieße, man müsse vielleicht 60 bis sogar 90% des Steines herunterschleifen, um vielleicht so etwas zu machen.
Das also macht ja gar keinen Sinn, oder?
Das macht überhaupt gar keinen Sinn.
Okay.
Das macht keinen Sinn.
Dann sagen Sie mir doch mal, wer hat das gestohlen?
Also einfach nur keine Ahnung.
Aber wer spielt dann sowas? Und wofür?
Ja, das ist verrückt. Das ist wirklich sehr, sehr schwierig.
Natürlich, also
sind da große Werte drin, keine Frage. Angenommen, bei diesem Stein jetzt, bei diesem Dresdner Weißen, haben wir 50 Karat, nimmt man ihn aus seinem Zusammenhang, aus seiner besonderen Geschichte, aus seinem besonderen Zusammenhang, vor allen Dingen zu dem grünen Diamanten und eben zu dem Orden, der auch noch den Rahmen bildete ursprünglich, und überhaupt der Zeit, dass August den Starken den ehemals 1728 erworben hat, dann müsste man ihn runterrechnen, vielleicht auf so eine Gesamtkarat, dann müsste man ihn runterrechnen auf eine Gesamtkaratzahl vielleicht von 10.000, 20.000, das mal 50, da haben Sie ungefähr den Wert.
Okay, 20.000 mal 50.
Vielleicht, um sich mal vorzustellen, was ehemals dafür bezahlt wurde für diesen Stein von August dem Starken, ist 200.000 Taler gewesen, entspricht ungefähr 2 Tonnen Gold. Das heißt, wir haben 2 solcher Quader.
Okay, so jetzt komme ich langsam zu einer Vorstellung. Ja.
Genau. Und heutzutage liegen wir dann natürlich vielleicht bei diesem Stein bei, ja, vielleicht roundabout in dieser Größenordnung. Ist ja natürlich auch sehr, sehr selten. Schätzungsweise, ich wage mich mal vor, 400.000, 500.000.
Es ist heute niemand im Publikum, der sagt, ich kaufe es. Herr Bartha, genau. Ich muss mal zu Herrn Bartha gehen, weil Sie einfach der Kunstversicherungsexperte sind. Die Frage, wer stiehlt sowas und wofür, ist das eine Frage, die man so annähernd beantworten kann? Also geht da jemand rein und weiß, ich will genau diese Stücke? Hat da jemand einen Auftrag gegeben und sagt, klau bitte das genau für mich? Oder sind das Diebe, die einfach sagen, okay, das Museum ist weniger geschützt als vielleicht ein Juwelier. Ich nehme, was ich kriegen kann.
Also das dahinter steht, das wäre schön, wenn wir das wüssten. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt ein Netzwerkproblem. Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie noch hören nicht Sie so richtig gut, aber
ja,
es wird
ja,
vielleicht.
Wunderbar. Ja, ja, also ich weiß natürlich nicht, wer dahinter steckt, aber grundsätzlich, soweit ich glaube, werden diese Sachen von hinten sozusagen aufgezäumt. Das heißt, irgendwer wird diese Täter, weil das sind ja nicht Leute, die selber wissen, wie diese Kulturschätze zu bewerten sind, wie diese Kulturschätze verkauft werden. Ich glaube, das sind einfach nur Täter, die werden beauftragt. Und wir haben ja ähnliche Diebstähle in der Vergangenheit, doch mehrere, zum Beispiel in der Schirnhalle vor 94, glaube ich, wo 2 Turner-Bilder gestohlen wurden, die dann allerdings 2002 wieder aufgetaucht sind, über einen Anwalt verhandelt wurden und hier eigentlich, sagen wir es einmal ganz brutal, Lösegeld gezahlt wurde und die Bilder sind wieder zurückgekommen.
Aha.
Und sind halt wieder in der Sammlung im Tate Museum, und das hat der damalige Direktor des Tate Museums sehr großartig verhandelt mit einem Rechtsanwalt in Deutschland eben.
Das
und
heißt,
so sind die Bilder gekommen.
Das heißt, Sie glauben, auch hier ist es eventuell das, ich glaube, es gibt einen Begriff dafür, der heißt Artnapping, also nicht Kidnapping,
sondern
Artnapping. Das heißt, man stiehlt es und dann erpresst man in diesem Fall dann das Museum oder den deutschen Staat?
Der deutsche Staat wird sich nicht erpressen lassen, sage ich einmal so.
Ach so.
Salopp.
Dann das Museum.
Aber vielleicht wird man mit dem Museum erpressen, ist vielleicht auch das nicht richtig, politisch nicht richtige Wort, Verhandlungen aufnehmen. Und vielleicht findet man eine gute Lösung. Sagen wir es einmal so. Vorsicht.
Sehr vorsichtig. Sie haben gerade gesagt, es kommt häufiger vor, dass Kunstraub tatsächlich etwas hat. Ist es eine größere Dimension geworden? Also passiert das häufiger, dass eben so.
Ja, also Kunst.
Ja.
Kunstraub ist nach Drogenhandel und Menschenhandel an dritter Stelle weltweit. Es passieren im Bereich Deutschland, Schweiz, Österreich circa im Jahr 2.000 bis 2.500 Diebstähle. Das ist sehr viel, wenn man das auf den Tag runterbricht, sind das pro Tag, kann jetzt nicht den Kopf so gut rechnen, sind aber pro Tag 2 bis 3, glaube ich, wow, wenn ich das richtig dividiert habe. Aber es gibt ja sehr viele weiche Ziele neben Museen. Museen ist ja, man sagt, ein Museum ist ja ein weiches Ziel. Museen wollen ja Menschen anlocken. Museen möchten ja, dass viele Besucher kommen, auch Kinder kommen. Also, dass man dort martialische Schutzmaßnahmen trifft, ist ja fast gar nicht möglich. Das würde uns ja alle abschrecken, hinzugehen. Wir wollen ja in ein Museum kommen, in ein Museum gehen, uns dort wohlfühlen.
Ja, aber jetzt muss ich aber einhaken. Lieber Herr Bartha, da muss ich einhaken. Aber dass ein Museum am Ende dann nicht, also jeder Geldtransporter, der ein paar tausend Euro transportiert, ist offensichtlich besser geschützt als dieses grüne Gewölbe. Wenn man diese Videobilder sieht, da gehen die, also die zerschneiden draußen ein bisschen Eisen, dann gehen die rein und hauen mit der Axt in diese Vitrine. Es dauert ein paar Minuten und sie sind wieder weg. Wie kann das sein?
Naja, ich glaube schon, dass das Museum sehr gut geschützt ist und nach doch relativ neuesten Sicherheitsmethoden, ich kenne es jetzt nicht so genau, ich kenne jetzt die Alarmanlage des Museums nicht, aber der Alarm wurde ja auch relativ rasch ausgelöst, die Polizei war relativ rasch da. Es ist einfach so, dass die kriminelle Energie immer einen Schritt voraus ist. Also wir können ja kein Fort Knox aus einem Museum bauen, wie gesagt. Menschen wollen hingehen, Menschen wollen es besuchen. Es war gut gesichert mit Sicherheit. Ich glaube auch, dass die Schirnhalle gut gesichert war. Ich glaube auch, dass das Kunsthistorische Museum in Wien gut gesichert war, wie vor ein paar Jahren, also 2003, glaube ich, wie dort die Saliera, ein Goldgefäß von Cellini, gestohlen wurde, auch ein Wert von 30 Millionen Euro. Also das passiert einfach. Man kann dem nicht sozusagen, man kann sehr viel machen, um es abzuwenden, man kann keinen hundertprozentigen Schutz. Deswegen gibt es auch, ich sag's mal, banal Versicherungen.
Okay, ja, wollte gerade sagen, das ist dann Ihr Geschäft. Die große Frage ist ja tatsächlich, das wollte ich Sie auch fragen, Frau Redzepa-Zabel, kommt das zurück? Also werden diese Teile dann tatsächlich möglicherweise wieder jetzt auch dem Museum angeboten? Glauben Sie, man sieht sie wieder?
Ich bin da optimistisch. Wie ich schon das Szenario so versuchte zu schildern, möglicherweise genießt es jemand für eine gewisse Weile. Die Saliera wurde auch für eine gewisse Weile tatsächlich von dem Dieb genossen. Er hat die Gunststunde genutzt.
Das ist ein kleines Salzfass, muss man
genau,
wissen.
Genau, im Kunsthistorischen Museum in Wien. Und ist über das Gerüst rein, weil er einfach gesehen hat, dass es ein leichtes ist. Offensichtlich gibt es einige Schwachstellen. Und findige, aufmerksame, potenzielle Diebe haben das entdeckt.
Gehen rein, holen das Ding raus. Dann hat er versucht zu erpressen und dabei ist er gefasst worden. Das Ding kam zurück. Sie glauben also, Dresden
wird seine... Ich denke, das kommt zurück.
Aber wann würden Sie nicht sagen können?
Ich würde sagen, spätestens eine Generation.
Aber es kann doch so lange dauern. Eine Generation.
Naja, eine Generation. Vielleicht ist es ein Mensch in einem erwachsenen Alter. Vielleicht hat er noch 20 Jahre.
Okay, gut. Dann danke ich Ihnen einfach, dass Sie uns beide nochmal ins Bild gesetzt haben über diesen spektakulären Kunstraub. Hoffen mit Ihnen, dass wir die Stücke wiedersehen und schicken damit auch unsere Zuschauer mit etwas Hoffnungsschimmer in die Nacht. Herzlichen Dank, Frau Redzepa-Zabel. Herzlichen Dank, Herr Bartha in Österreich. Danke meinen großartigen Kommentatoren. Sandra Navidi, Jan Fleischhauer und Albrecht von Lucke. Wir sind am Ende dieser Sendung. Hier kommt das Nachtmagazin mit André Schünke. Einen schönen Abend noch. Danke. Danke.